Ich wollte einfach damit anfangen, dass wir einmal noch ganz deutlich uns vor Augen führen, dass wir nicht als Hannoveraner hier alleine sind, sondern dass wir Geschwister aus der Schweiz mit hier dabei haben, dass wir zusammen hier diese Zeit verbringen. Und deswegen bitte ich Ted mal nach vorne, Pastor der Calvary Chapel in Uzwil. Uzwil, Entschuldigung, ich habe noch nicht den richtigen Schweizer.
Uzwil.
Ja, Uzwil. Okay, ja, vielleicht bist du die.
Ja, was kann ich sagen? Es ist einfach toll, wieder mit euch hier zusammen zu sein und Zeit mit euch zu verbringen, den Herrn anzubeten, Gemeinschaft zu haben und einfach das zu genießen. Und es ist so schön, dass wir eingeladen wurden und mit dabei sein dürfen. Und das ist eigentlich schon alles. Es ist toll, hier zu sein.
Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Steht da nochmal auf.
Übrigens, nicht nur aus Uzwil, es hat auch Leute aus Luzern hier.
Aha.
Ja. Und das sind Freunde von der die Luzerner bitte aufstehen.
Auch alle anderen.
Und die Uzwiler aufstehen,
die
bitte.
Die Uzwiler auch nochmal.
Okay.
Okay, ja, gut. Sag mal, was wolltest du mir sagen? Ja, Peter und Hanna, die sind ja schon im Grunde, gehören ja schon zu unserer Familie. Die sind schon seit Jahren, steht mal auf, genau. Wir freuen uns, dass ihr auch dabei seid, ne? Anna und Sarah. Schön, herzlich willkommen, dass ihr dabei seid. Das ist schön. Aus Lippstadt? Aus Lippstadt sind auch welche da. Wo denn? Steht doch mal auf, bitte. Wo denn? Da, eins. Das ist Nummer zwei. Schön, dass ihr auch dabei seid. Ja, toll. Wie bitte? Wohin? Das sind Maria und Mariam, die sind auch mit dabei. Die sind mit aus Hannover gekommen. Ja, gut, okay. So haben wir so einen kleinen Überblick, wer jetzt alles hier ist. Und wir werden noch Zeit haben, uns gegenseitig kennenzulernen. Geht doch auch aufeinander zu. Das ist immer eine schöne Sache, wenn man sich dann auch noch ein bisschen näher kennenlernt. Gut, okay. Jetzt ist Folgendes passiert. Der Geist Gottes hat mir die Predigt weggeschnappt. Markus hat sie in Kurzform schon gehalten. Bestätigt auf jeden Fall. Ja, ich bin eigentlich hier oben und vorhin habe ich so gedacht, eigentlich bin ich nicht hier, dass ich jetzt hier irgendwas Großes erzählen kann, sondern eigentlich muss ich jetzt unten sitzen und muss selber irgendwie was hören. Ich habe eigentlich nichts zu sagen. Und wie gesagt, dann hat das Gott auch bestätigt, indem ich das dann auch erstmal gehört habe, was ich dann hören musste. ja, dieses hungrig komme ich her. Wie bin ich hier nach Österreich gefahren? Mit was für Gedanken? Hatte ich überhaupt irgendwelche Gedanken? Bin ich einfach nur losgefahren? Ich bin eigentlich nur einfach losgefahren. Ich habe gar keine große Zeit gehabt, mir vorher irgendwelche Gedanken zu machen. Es war so viel Stress, so viel zu regeln zu Hause. Gerade so aus der Schule raus und dann wieder alles Mögliche vorbereiten. Und dann hat man die Kinder, die einen für sich vereinnahmen. Und ja, man kommt eigentlich nicht so richtig zur Ruhe. Oder ich jedenfalls bin nicht so richtig zur Ruhe gekommen. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich das auch nicht unbedingt für hier erwartet. Für mich persönlich jetzt. Ich wünsche es mir natürlich für die meisten von euch und eigentlich wünsche ich es mir natürlich auch für mich. Aber auch hier ist immer viel los. Und ja, es ist eine tolle Sache, hier auf dem Schloss zu sein. Und es ist eine schöne Sache, eine schöne Gegend. Und man hat unten den See, man hat die Berge rundherum, man hat das schöne Wetter, man hat die vielen lieben Geschwister um sich herum. Man hat das tolle Café unten, wo man sich gütlich tun kann. Man hat viele tolle Sachen hier. Alles wunderbare Geschenke Gottes. Aber das, was mich so in den letzten Wochen ziemlich stark bewegt hat, mich und Sister eigentlich zusammen, ist so dieser Vers, wenn ihr in den Häusern seid, die ihr nicht gebaut habt und die Bäume, die ihr nicht gepflanzt habt und all das Gute, was ich euch geschenkt habe, dann vergesst den Herrn nicht. Und das macht so deutlich, was für eine Gefahr da auch drinsteckt. In diesem reichen Segen, den wir haben, wir als Menschen, wir kommen ganz schnell dahin, dass wir den Blick auf Gott verlieren, in diesem, wo es uns gut geht. Wir haben vor einem Jahr unser Haus, neues Häuschen da bezogen mit schönem Garten und tollen Apfelbaum. Und wie gesagt, das spricht so zu uns. Und insofern denke ich auch, gilt das für hier. Man kann so schnell in dem Ganzen hier eigentlich das Wesentliche, am Wesentlichen vorbeischrammen hier in Herodek. Indem man die Zeit genießt, eine schöne Zeit hat, aber eigentlich keine Zeit mit dem Herrn hat. Und auch nicht bereit ist, eigentlich sich voll auf sein Wort und auf seine Gegenwart einzulassen. Und manchmal kommen wir auch mit falschen Erwartungen zu Gott und sagen, ja, ich möchte gerne Zeit mit Gott verbringen, aber in Wirklichkeit wollen wir nur unsere Seele streicheln lassen. Wir wollen gerne, dass es so dieser schöne Schauer oder dieses tolle Gefühl der Gemeinschaft miteinander und in der Anbetung und so weiter, dass danach sehen wir uns. Aber wirklich dem lebendigen Gott zu begegnen? Gut, ich habe ein paar Schriftstellen einfach hier, die sich mir hier zusammengefügt haben und die auch im Grunde schon auch in gewisser Weise an das anschließen, was Markus gesagt hat. Und ausgehen und Zentrum ist im Grunde, soll Lukas 11 sein. Lukas Evangelium Kapitel 11, schlag das doch mal auf. Ich denke, das, was Markus gesagt hat, ist Jesus suchen. Wo suchen wir Jesus, wo suchen wir Gott? Wie suchen wir Gott? Eigentlich das Zentrum der Suche nach Gott ist im Grunde das Gebet. Wenn wir wirklich uns zur Ruhe kommen, wie Markus das gesagt hat, und unser Herz auf Jesus, auf Gott ausrichten und nach ihm fragen, ihn suchen. Das ist im Grunde das Gebet. Und in Lukas Kapitel 11, das gefällt mir einfach, wie die Jünger einfach ganz so offen, wie sie sind, ganz mit ganz offenem Herzen an Jesus herantreten und sagen, wir haben keine Ahnung, wie das geht. Wir können das nicht. Und wenn ich ehrlich bin, dann muss ich mir selbst immer wieder sagen, ich weiß nicht, wie ich da rangehen soll, Gott zu suchen. Ich habe da kein Rezept. Und Jesus ist nun mal der Lehrer seiner Jünger und der steht bereit, wenn die Fragen haben, dann antwortet der hier. Und so war es dann hier. Es geschah, als er an einem Ort war und betete. Da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Das Interessante ist, sie sehen das wirklich hier in der Gemeinschaft mit Jesus, wie Jesus seinen Vater sucht, wie er in Gemeinschaft mit ihm tritt, wie er wie er betet. Sie bekommen das mit. Und daraus entsteht für sie die Frage, wir wollen das auch, wir sehen uns nach Gott, aber wir haben keine Peilung, wir wissen nicht, wie wir da rangehen sollen. Lehre uns. Und da geht es schon los. Ne? Haben wir diese Bereitschaft von Jesus zu lernen? Haben wir die Bereitschaft von anderen auch zu lernen? Haben wir die Bereitschaft, uns was sagen zu lassen? Oder meinen wir, ja, für uns ist alles klar mit unserem Weg, mit Gott. Wir haben unseren Weg und es ist alles klar. So. Wir machen das so, wie wir das immer machen. Vielleicht sollte man wirklich diese Bereitschaft jetzt auch uns bewusst dazu entscheiden, diese Bereitschaft auszubringen, wieder zu sagen, okay, ich bin ein Jünger, ich bin ein Schüler, ich will was lernen von Gott. Ich will lernen, wie er zu suchen ist und wie er zu finden ist. Ich will nicht einfach so drauf loslaufen, wie sonst immer auch, sondern ich will vielleicht was ganz Neues lernen. Und er sprach zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, unser nötiges Brot gib uns täglich und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir selbst vergeben jedem, der uns schuldig ist, und führe uns nicht in Versuchung. Das ist ja altbekannt und da würde man eigentlich sagen, okay, das ist für uns jetzt auch speziell, für die Jünger damals war das vielleicht schon was Neues, aber für uns ist natürlich das uralt und abgegriffen wie sonst nichts fast. Ne? Das Vater unser. Aber für die Jünger war es auch nicht unbedingt was Neues. Es war schon, sind schon Elemente, die hier vorkommen, die eigentlich in jüdischer Gebetspraxis damals auch gang und gäbe waren. Klar, diese intensive Beziehung zum Vater, das ist vielleicht für viele Juden etwas befremdlich gewesen. Es gab es schon durchaus, dieser Gedanke, ne, Gott ist unser Vater. Aber Jesus hat das in besonderer Weise den Jüngern auch weitergegeben und hat es ja auch selber letztendlich als Sohn Gottes erst überhaupt verständlich gemacht, den Jüngern, was es heißt, Kind Gottes zu sein und was es heißt, dass Gott unser Vater ist. Also hier eine ganz besondere, diese ganz besondere Beziehung und dann eben diese weiteren Bitten, die er hier sagt. Aber wenn wir uns jetzt mal überlegen, dieses Gebet zu sprechen, dann wird uns klar, ne, so einfach sprechen kann ich dieses Gebet nicht. Wie bete ich denn sonst? Wie suche ich Gott sonst? Wann suche ich Gott? Oft ist es eben so, dass ich bete einfach zwischendurch, wenn ich irgendwie in Not gerate, dann bete ich zu Gott, dass er mir hilft. Ne? Das ist doch ganz oft so. Ich weiß nicht, euch geht es wahrscheinlich auch so, oder nicht? Und das ist ja nicht verkehrt. Ne? Ruft mich an in der Not. Ne? Ich will euch helfen, sagt Gott ja auch. Aber dieses Gebet, das geht einem eigentlich nicht so leicht von den Lippen. Spätestens, wenn es heißt, vergib uns unsere Sünden, denn auch wir selbst vergeben jedem, der uns schuldig ist. Also da kann ich nicht so locker einfach sagen, naja gut, das bete ich einfach mal. Also dieses Gebet ist eine heftige Herausforderung. Und ich denke, ihr habt das schon, wir haben oft auch darüber nachgedacht, über dieses Gebet. Ich will da auch gar nicht so intensiv auf dieses Gebet jetzt eingehen. Es soll keine Predigt über das Vaterunser werden. Nur wirklich, dieses Gebet ist eine Herausforderung. Und es ist gut und wichtig, dieses Gebet immer wieder auch durchzugehen und sich darüber Gedanken zu machen, über jeden einzelnen Vers. Und diese Verse wirklich in die Gebetspraxis mit hineinzunehmen, weil sie schon ein Schlüssel auch dafür sind, wie Gott zu suchen ist. Aber danach geht es noch weiter. Jesus bleibt da nicht stehen. Er gibt ihnen nicht jetzt dieses vorformulierte Gebet, auch dann eben auch mit der Gefahr, dass es zu einem Ritual wird, was ja auch vielfach wozu es ja vielfach geworden ist in der Kirchengeschichte. Sondern er geht weiter. Er sagt, er sprach zu ihnen: Wer von euch wird einen Freund haben und wird um Mitternacht zu ihm gehen und zu ihm sagen: Freund, leihe mir drei Brote, da mein Freund von der Reise bei mir angekommen ist und ich nichts habe, was ich ihm vorsetzen soll? Und jener würde von innen antworten und sagen: Mach mir keine Mühe, die Tür ist schon geschlossen und meine Kinder sind bei mir im Bett, ich kann nicht aufstehen und dir geben. Ich sage euch, wenn er auch nicht aufstehen und ihm geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er wenigstens um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Und ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben werden. Suchet und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Wen von euch der Vater ist, wird der Sohn um einen Fisch bitten und er wird ihm statt des Fisches etwa eine Schlange geben? Oder auch, wenn er um ein Ei bäte, er wird ihm doch nicht einen Skorpion geben. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Es fängt an hier mit diesem Gleichnis, mit dieser Geschichte, die er da als Gleichnis wiedergibt. Eine ganz verrückte Situation, ne? Dieser Mensch, der mit seinen, ja, damals war es einfach so, da gab es nicht so große, luxuriöse Häuser, wo alle, jeder sein eigenes Schlafzimmer hatte, sondern die Familie schlief alles in einem Raum, in einem riesengroßen, auf einer großen Bettfläche sozusagen, genau. Danke, Inka. Und ja, da lag natürlich der Hausvater inmitten seiner Kinderschar mit seiner Frau da und die schliefen schon alle, ne, war mitten in der Nacht. Und jetzt klopft es an der Tür. Und jetzt kommt dieser Freund und sagt, ich brauche doch dringend noch ein Brot. 3 Brote sogar. Das ist ein ziemlich hungriger Freund da, der von der Reise kommt. Ich habe Besuch gekriegt, ich brauche unbedingt 3 Brote, ich habe nichts mehr, Mensch. Ich muss dem doch was zu essen geben. Gastfreundschaft zählt hoch oder wird sehr hoch gehalten im alten Israel oder auch zur Zeit Jesu noch. Und deswegen muss das sein. Ne? Ein Gast muss bewirtet werden. Kann nicht aufstehen. Wenn ich jetzt irgendwie aufstehe, dann werden die Kinder wach. Und wenn die Kinder wach werden, dann kann es stressig werden. Die Nacht. Ich bin froh, dass die alle schlafen. Ich kann das gut nachvollziehen. Wenn die Kinder schlafen, ist alles wunderbar. Geht nicht. Ne? Wahrscheinlich hat er das auch eher so gesagt. Ich kann jetzt nicht. Und dann hat er wahrscheinlich nochmal geklopft und er hat gedacht, Mensch, wenn er jetzt noch weiter klopft, dann wachen die Kinder eh auf, also mache ich es lieber. Ich kann das gut nachempfinden. Mir geht es oft mit meinen Kindern so. Die können mich so nerven, wenn die irgendwas wollen. Die können mich so nerven. Die können sagen, Papa, können wir nicht, kannst du nicht mit mir Fußball spielen? Sagt Samuel dann immer, kannst du nicht mit mir Fußball spielen? Ich sage, nee, ich kann jetzt nicht, es geht nicht. Und bitte, kannst du nicht mit mir Fußball? Kommt da 2 Minuten später nochmal an. Kannst du nicht mit mir Fußball? Du wolltest doch mit mir Fußball spielen. Wieso? Das habe ich doch gar nicht. Doch, das hast du gestern gesagt. Ich sage, naja. Und dann geht es so ratter, ratter in meinem Kopf. Ist das wirklich jetzt so wichtig, was du tust? Was du jetzt vorhast? Ist es nicht wichtig, jetzt Zeit mit deinem Sohn zu verbringen? Und dann geht es hin und her in meinen Gedanken. Und irgendwann hat er so lange auf mich eingeredet, dass ich dann irgendwann nachgebe. Oder unsere Kleinste, die Paula, die kann, wenn die Hunger hat oder wenn die irgendwas will, die kann so mit so einer Inbrunst dann schreien. Es ist nicht so ein Kreischen, sondern es ist einfach so ein Gib mir das jetzt! Ich will das jetzt haben! Gib mir das! Und du sitzt daneben und kannst einfach nichts anderes denken mehr. Du hörst nur dieses Kind und denkst, stell doch irgendjemand mal dieses Kind ab. Ich kann es nicht ertragen. Und das ist ja wichtig, dass Gott Paula so gemacht hat, denn bei 3 Geschwistern, irgendwie muss die sich ja auch durchsetzen, wahrscheinlich irgendwie. Sonst kriegt sie kein Gehör. Jedenfalls vielleicht denkt sie das auch, oder ich weiß es auch nicht. Manchmal denkt man einfach, Mann, das ist doch voll übertrieben, ey. Du könntest doch auch mal ganz einfach nur Bitte sagen und dann gebe ich dir das. Kann sie leider noch nicht. Naja, gut, lernst du vielleicht noch. Aber das ist so dieses Prinzip. Ich kann das so nachempfinden, so dieses, dass da jemand ist, der möchte unbedingt was haben und man ist davon genervt. Man möchte seine Ruhe jetzt haben und dann gibt man demjenigen das. Aber was entsteht, nachdem ich dann gegeben habe, dann entsteht etwas. Dann merke ich, okay, derjenige kommt zur Ruhe, ich komme auch zur Ruhe. Es ist so gut, wenn ich ihm gebe, dann kommen wir zur Ruhe. Dann haben wir Ruhe irgendwie. Und na gut, hört ihr mich denn alle jetzt? Gut, okay, jetzt hört ihr mich wieder. Bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan. Ja, wie ist das in unserer Erfahrung im Gebet? Können wir das bestätigen? Bittet es und es wird euch gegeben werden. Wenn wir es erstmal so nehmen, dann ist es manchmal schwierig. Dann denken wir, Mann, in bestimmten Situationen habe ich gebetet. Wir haben gebetet, dass Gott eingreift und einen Menschen in Krankheit heilt und dass er nicht stirbt. Und dann ist er doch gestorben. Was ist denn damit? Es gibt eine Geschichte aus dem Alten Testament. Schlagen wir vielleicht auch zusammen auf. 1. Samuel 28. Vers 4. 1. Samuel 28, Vers 4. Harte Verse. Und die Philister, die Feinde Israels, die Feinde des Volkes Gottes, letztendlich Feinde Gottes, versammelten sich, kamen und lagerten bei Schunem, und Saul versammelte ganz Israel, das Volk Gottes. Und sie lagerten auf dem Gebirge Gilboa. Und als Saul das Heer der Philister sah, fürchtete er sich, und sein Herz verzagte sehr. Und Saul befragte den Herrn, aber der Herr antwortete ihm nicht, weder durch Träume, noch durch die Urim, noch durch Propheten. Keine Antwort von Gott. Heftige Situation. Gott zu suchen und ihn nicht zu finden. Klar gibt es diese Dinge, die man versucht man jetzt hier zu erklären und daran zu arbeiten, sozusagen, dass man das jetzt auf die Reihe kriegt. Aber ich finde es wichtig, das hier auch erstmal stehen zu lassen. Wir müssen uns klar sein, dass Gott kein Automat ist. Das, was Jesus hier uns zusagt im Lukas, ist nicht, dass Gott ein Automat ist, bei dem wir uns bedienen können. Ne? Geldstück rein oben und unten kommt das Getränk raus, was wir gerade brauchen. Gott ist souverän und hier zeigt er seine Souveränität darin, dass er nicht antwortet. Es hat natürlich seine Gründe und deswegen ist es wichtig, dass wir, wenn wir in diesen Wochen jetzt Gott suchen, dass wir uns klar sind, dass wir es mit dem lebendigen Gott zu tun haben und dass es nicht darum geht, unsere Bedürfnisse einfach nur zu befriedigen, sondern dass es darum geht, dass Gott unser Herz erreichen kann und unser Herz verändern kann. Gott will für uns sorgen, er will uns das geben, wonach wir uns sehnen. Aber es gibt bestimmte Punkte, wo Gott sich auch verweigert. An diesem Punkt verweigert er sich Saul und sagt, nee, ich antworte nicht. Und damit zeigt er eigentlich sein erschreckendstes Gesicht, wenn er sein Gesicht nicht zeigt, wenn er sein Gesicht abwendet. Das ist uns, das ist das, was David am meisten irgendwie bewegt hat. Er hat gesagt, nimm deinen Geist nicht von mir, wende dein Angesicht nicht ab von mir. Diese Vorstellung, Gott wendet sich ab und lässt mich links liegen, lässt mich stehen. Jakobus, ihr müsst ein bisschen hin und her blättern, ein paar Stellen habe ich noch. Jakobus 4, sicherlich bekannt vielen, da geht es gerade um dieses Gebet. Und da geht es um unsere Herzenshaltung. Im Gebet geht es um die Herzenshaltung. Gott verweigert sich uns in Situationen, wo unsere Herzenshaltung nicht stimmt, wo wir Gott als Automaten behandeln. Jakobus Kapitel 4, Vers 1. Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr begehrt und habt nichts. Ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Der erste Punkt. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. In unserem Stolz fragen wir gar nicht erst. Wir denken, wir schaffen es alleine. Wir kriegen es alleine hin. Unser Leben, unsere Beziehung zu Gott, backen wir schon. Nein, wir brauchen Hilfe. Das sagt Jakobus hier ganz klar. Ne? Ihr müsst euch klar sein. Ihr seid hilfsbedürftig. So gut es euch auch gehen mag. Materiell, äußerlich. Vielleicht sogar in eurer Gemeinde, was weiß ich. Ihr seid trotzdem immer auf mich angewiesen. Sagt Gott. Gut, das ist das Erste. Das Zweite, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergolden. Das ist das Zweite. Diese Haltung, ich will einfach nur, ich benutze Gott als Mittel zu meinem Zweck. Ne? Dass mein Leben schön und wohlgeordnet ist. Dass alles wunderbar läuft. Ne? Gott ist irgendwie so das Sahnehäubchen noch auf meinem Leben. Ist er nicht. Und da verweigert er sich. Dann werden wir nichts empfangen. Empfangen kann man nur etwas mit einem offenen Herzen. Mit einem Herzen, was bereit ist, das zu nehmen, was kommt. Gut, dann geht es hier noch weiter. Das lassen wir jetzt einfach weg. Bei Lukas ist es eben so, dieses Gleichnis, ich finde das interessant. Warum klopft denn dieser Mann da an? Warum sagt er hier, gib mir doch Brot? Na, er sagt nicht, gib mir doch bitte einen teuren Mercedes, deinen teuren Mercedes vor der Tür, damit ich mal eine Runde rumkutschieren kann, das Wetter ist gerade so schön. Oder gib mir doch ordentlich hier einen Haufen Knete, damit ich einen schönen Urlaub machen kann und mich ein bisschen entspannen kann hier am Millstätter See. Nee, er bittet um 3 Brote für einen Gast, den er bekommen hat. Für einen hungrigen Menschen, der eine weite Reise hinter sich hat, den er stärken will. Na, es ist eine Haltung, die nicht etwas nur für sich haben will, sondern die offen ist dafür, das weiterzugeben. Na, wenn wir nur bitten auf uns bezogen, dann werden wir immer wieder zu kurz kommen. Wenn wir aber diese Haltung haben, okay, all das, was Gott mir schenkt, das gehört nicht mir, sondern das ist etwas, was ich auch weitergeben kann und weitergeben soll und weitergeben will, dann wird uns Gott noch reicher beschenken. Ich glaube, das hat da sehr viel mit zu tun. Und das ist ja auch in diesem Vater Unser, steckt das mit drin. Im Vater Unser heißt es, vergib uns unsere Sünden, denn auch wir selbst vergeben jedem, der uns schuldig ist. Dieser Zusammenhang, nehmen wir mal dieses Wort vergeben, da steckt ja auch geben drin. Gott gibt Gnade. Wir sollen auch Gnade weitergeben. Das soll zusammenhängen miteinander. Gott möchte uns geben. Und wenn wir um gute Gaben bitten, wenn wir um seinen Heiligen Geist bitten, dann wird er uns ihn geben. Und dieser Heilige Geist ist ja das gerade. Er ist Kraft für uns zum Dienst für andere. Na, wir sind oft so ausgelaugt und denken, oh Herr, ich brauche Ruhe, ich brauche Kraft von dir. Ich wünsche mir einfach mal, echt, dass du mir Entspannung schenkst und dass ich einfach mal nur mit dir sozusagen so, ne, und so weiter und so weiter. Aber Gott möchte uns reich beschenken, immer im Hinblick auch darauf, dass wir weitergeben können, dass wir überfließen. Und wenn wir mit dieser Herzenshaltung an Gott herantreten, ich möchte nur für mich oder nur so hier für mein kleines Umfeld, ne, gesegnet werden. Dann wird Gott uns durchtragen, aber er wird uns nicht so reich beschenken können, dass wir wachsen, dass wir überfließen. Gott möchte uns beschenken, dass wir überfließen. Und dass wir das Gute, was wir empfangen haben, weitergeben. Gut, dann gehen wir einfach noch ein paar Kapitel davor. Kapitel 6, Lukas Kapitel 6, und damit will ich das jetzt auch abschließen. Das ist diese sogenannte Feldpredigt. Ab Vers 20 in Kapitel 6. Gott will sich von uns finden lassen, aber er ist ein souveräner Gott. Und diese Haltung sollte uns bestimmen in unserer Suche nach Gott. Und das Zweite ist, in unserer Suche nach Gott sollten wir uns klar werden, dass es nicht nur um uns selbst geht, also nicht nur um mich geht. Und das ist Jesus immer wichtig gewesen. Er hat immer wieder den Jüngern klar gemacht, es geht nicht nur um dich persönlich, sondern es geht immer auch darum, dass aus deinem Leben Gutes herausfließt. Dass dein Leben letztendlich dem, was Gott dir gibt, entspricht. Und ihr könnt das Ganze mal als Ganzes dann auch lesen. Das passt eigentlich sehr gut dazu. Bis 49, 20 bis 49. Wir werden hier einfach nur so ein paar Verse mal rausgreifen. Es geht am Anfang um die Armen. Wieder dieses Verständnis, sich klar zu werden, okay, ich bin jemand, der Gott braucht, der eben nicht in sich selbst ruht, der eben irgendwie was nötig hat. Ich habe so viel nötig in meiner Beziehung zu Gott, aber darüber hinaus auch in meiner Beziehung zu meinen Mitmenschen. In allen Belangen habe ich so viel nötig. Er sagt, glückselig, ihr Armen. Ne? Denn euer ist das Reich Gottes. Wenn ihr erkennt, dass ihr arm seid, dass ihr Gott braucht, dann, wenn ihr erkennt, dass ihr arm seid, ne, dann kann Gott euch beschenken. Und dann werdet ihr erkennen, dann merkt ihr, dann ist das Reich Gottes unter euch. Und andererseits sagt er eben, ne, wehe euch Reichen, denn ihr habt euren Trost dahin. Ne, wenn ihr meint, ihr seid reich, ihr habt alles, dann wird es euch zwischen den Fingern zerrinnen. Dann später, sagt er, da geht es um die Feindesliebe. Und eben über das hinaus, was wir eigentlich kennen und was wir praktizieren, hinaus zu lieben. Und in Vers 30 sagt er, gib jedem, der dich bittet. Und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, tut ihnen ebenso.